Wir haben ja Kunden wie zum Beispiel Hotels, Gebäudereiniger. Die durften ja gar nicht mehr arbeiten. Oder wenn der Flughafen nahezu nicht besucht wird von irgendjemand oder gereist wird, dann wird er weniger gereinigt. Das haben wir überall gespürt.
Chefgespräch. Ein Podcast der Wirtschaftswoche. Mit Beat Balzli.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo Podcasts Chefgespräch. Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Tja, ich würde mal schätzen, Deutschland war noch nie so sauber wie heute. Was blieb dem Menschen im abgelaufenen Lockdown auch anderes übrig, als sich im Zwangskokooning neben Netflixen, Kochen und Kinder machen mit Putzen abzulenken. Vor den Deutschen war kein Schmutz mehr sicher. Reinigen war plötzlich nicht mehr gleichbedeutend mit namenlosen Putzkolonnen, die nach Feierabend ihre Kreise ziehen. Reinigen war plötzlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen und wird dort auch bleiben. Für die Hochdruckvariante gibt es im Duden sogar ein eigenes Wort. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er kann, wie ich, alles außer Hochdeutsch. Der Mammut Christus in Rio de Janeiro verdankt ihm sein frisches Aussehen und ein Hollywood-Star gehört zu seinen besten Kunden. Hartmut Jenner hält nichts von Arbeitgeberverbänden oder Gewerkschaften und entspannt sich am liebsten beim Kehrmaschinenfahren von seinem Job als Vorstandsvorsitzender der Kärcher-Gruppe, dem schwäbischen Weltmarktführer für Reinigungsgeräte mit einem Umsatz von rund 2,6 Milliarden Euro. Hallo Herr Jenner, schön, dass Sie heute bei mir sind.
Hallo Herr Balzli, danke für die Einladung.
Herr Jenner, bevor wir uns porentief Ihren Geschäften widmen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, müssen wir zuerst das Hollywood-Thema klären. Warum genau stehen Sie auf Bruce Willis?
Ja, Bruce Willis ist ein intelligenter Mensch. Der hat in einer Warenkette, wie ein DIY in den USA, hat er einen Kercherhochdruckreiniger gekauft. Und wichtig ist, es war nicht irgendwie inszeniert, sondern er wollte diesen Kercherhochdruckreiniger unbedingt haben.
Da geht es ja um diese Actionkomödie Red, oder? Da kauft er im Baumarkt einen Kercher, während ihn John Malkovich zutextet. Ich meine, so ein Product Placement, das kostet ja normalerweise Unsummen. Sie mussten nichts dafür zahlen, oder?
Nein, tatsächlich nicht. Er wollte unbedingt einen Kercherhochdruckreiniger haben, was ich vielleicht völlig richtig finde.
Das ist klar. Haben Sie das eigentlich mal rausgefunden im Nachhinein, wie die Geschichte genau gelaufen ist?
Nee, tatsächlich, das war geplant, dass er das in diesem, der Regisseur wollte, dass er ein Produkt dort kauft und der Bruce Willis sagte, er würde gerne einen Kercherhochdruckreiniger kaufen.
Okay, ich meine, aus Firmensicht ist Bruce Willis ja die perfekte Influencer für Sie, oder? Es endet immer alles mit einer großen, schmutzigen Schweinerei, die irgendjemand putzen muss. Mhm. Entspricht das auch Ihrem privaten Filmgeschmack, oder?
Nein. Also tatsächlich, wir stehen ja für Sauberkeit und Werterhaltung, nicht für Schmutz, den wollen wir reinigen.
Genau, aber meine Bruce Willis hinterlässt viel Schmutz, insofern ist er ein perfekter Influencer. Ich habe alle seine Folgen von Die Hard gesehen, es ist alles immer so schön unmöglich, wenn Willis sich zum Beispiel mit einer blutenden Hand im 55. Stockwerk am Fensterrahmen festhält und mit der anderen Hand den Bösewicht verprügelt. Also Sie sind privat eher der Feingeist kulturell?
Ja, also ich zum Beispiel bin es, ob man Feingeist ist, weiß ich nicht, aber ich zum Beispiel, wir sponsern ja seit Jahren die Bach Akademie. Das ist eine ganz tolle Einrichtung hier im süddeutschen Raum in Stuttgart, die Gechinger Kantorei, und das unterstützen wir als Kercher, und ich privat zum Beispiel höre mir sehr, sehr gern diese Konzerte an.
Ich meine, Kerchern, das Wort Kerchern, das klingt ja dann nicht so feingeistig, auch wenn es das Wort in den Duden geschafft hat. Ich meine, Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy wollte sogar mal die Vorstädte kerchern. Das war dann nicht so Werbung, die Sie so toll fanden, glaube ich, oder?
Das ist korrekt. Also es war so, dass die Geschichte 2005 hat er es benutzt als Bürgermeister von Paris. Und ich glaube einfach, dass er das gar nicht wahrgenommen hat, dass da hinter eine Firma steht, weil es einfach im Sprachgebrauch so Usus ist in Frankreich. Das ganze Thema wurde erst publik, als er Präsidentschaftskandidat 2007 war. Und da gab es dann einfach Ausblühungen, sage ich mal, von diesem Kerlverwendung. Zum Beispiel gab es da auf YouTube Wetten, wer den Hochdruck rein am nächsten den Körper hinhalten kann, etc. Und da mussten wir eingreifen irgendwann und sagen, dass es eine schwäbische Firma ist, etc., etc. Und dass Hochdruckreiniger nicht so easy ist, dass es auch gefährlich ist, wenn man das nicht richtig an Hand habt, etc. Gut, und es gibt ein zweites Thema, ja, das wichtig ist, dass das Markenschutzrecht in Frankreich ist schwächer als das in Deutschland. Das heißt, wenn wir uns nicht, sagen wir mal, gewährt, in Anführungszeichen, durch Werbung gemacht hätten, dass die Marke uns gehört, hätte sie generisch werden können im Zweifelsfall.
Sprich, jemand anders hätte die einfach übernehmen können.
Genau.
Ich meine, da war ja eine politische Message dahinter, die man ja nicht unbedingt will als Unternehmung, oder? Ich meine, Vorstädte, Kärchen, damit ist ja eher so eine rechtslastige politische Ausrichtung gemeint. Sie haben ja dem Präsidenten damals einen Brief geschrieben, glaube ich, oder?
Das ist korrekt. Wir haben allen Präsidentschaftskandidaten einen Brief geschrieben und einfach gesagt, die sollen mit diesem Thema wertschätzend umgehen. Warum? Wir haben Kunden, wir haben Mitarbeiter, wir haben Lieferanten und die haben ja auch eine Verantwortung und können nicht einfach einen Namen hier in eine Ecke stellen. Das geht einfach nicht. Und das haben dann auch tatsächlich geantwortet und haben es positiv beschieden.
Echt? Sarkozy hat ihn auch geantwortet?
Also jetzt kommt sein Büroleiter.
Ja, klar. Hat
geantwortet. Aber,
okay. Und dann haben sie haben sich brav dran gehalten.
An dem her. Ja, also gut, es kommt darauf an, die Medien waren ein bisschen zum Teil anders, aber das wurde dann tatsächlich etwas runtergefahren, das haben wir spürbar bemerken können.
Ich meine, wenn ich richtig gerechnet habe, sind Sie jetzt schon seit 26 Jahren bei Kärcher. Warum sind Sie ausgerechnet zu einer Firma für Reinigungssysteme gekommen, gleich nach dem Studium? Waren die Studentenpartys so wild, dass am nächsten Morgen ohne Kärcher gar nichts mehr ging? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich bin dieses Jahr das 30. Jahr bei Kärcher.
30. Oh, ich habe falsch gerechnet.
Ja, und bin 20 Jahre CEO. Ich bin hier geboren, in Winnenden. Also Stuttgart formal, aber aufgewachsen in Winnenden. Also da, wo Kärcher ist. Ich habe in Stuttgart studiert, Diplom-Ingenieur, Diplom-Kaufmann. Während des Studiums des Ingenieurwissenschaften mussten sie damals zwei Praktika machen in Firmen. Und die habe ich, weil ich hier in Winden gewohnt habe, an der Firma hier gemacht, am Ort, ganz einfach. Und das hat mir gut gefallen. Mir haben drei Dinge gut gefallen bei Kärcher. Weniger das Putzen war der Hintergrund, sondern vielmehr drei Dinge. Erstens, Kärcher ist ein Familienunternehmen. Das gefällt mir einfach von der Kultur, vom Wertegerüst her. Das zweite, Kärcher ist und war damals schon internationales, heute natürlich ein globales Unternehmen. Das hat mir Spaß gemacht, international zu arbeiten. Und das dritte, Kärcher ist ein wertschöpfendes Unternehmen. Also das heißt einfach, hier werden Produkte entwickelt, produziert, vermarktet, distribuiert. Und ich wollte nicht in Unternehmertätigkeit, das jetzt beratend tätig ist zum Beispiel. Das waren die drei Gründe. Und habe ich mich nach dem Studium bei Unternehmen der ähnlichen Typologie beworben. Und Kärcher hat mir auch ein Angebot gemacht, da bin ich hier geblieben.
Und international tätig war wichtig, weil Sie endlich mal aus diesem kleinen Winnenden rauskommen wollten, oder wie?
Also tatsächlich ist da schon was Wahres dran, ja. Ich bin auf der Landwirtschaft groß geworden hier in der Region und war nicht so viel im Ausland. Und da war das schon mit dem Grund, haben Sie völlig recht.
Ich meine, jetzt bei Kärcher, da dreht sich ja alles um Sauberkeit und Genauigkeit. Und Ihre erste Stelle bei Kärcher, wenn ich das richtig recherchiert habe, sollte ja im Controlling sein. Hat dann nicht geklappt. Sie wurden dann Assistent eines Geschäftsführers. Würden Sie sich denn, wenn man das alles so zusammenzählt, Controlling, Sauberkeit, Genauigkeit, sind Sie der typische Perfektionist?
Also ich bin schon einer, der auf Details mit Wert legt. Ja. Das heißt nicht Mikromanagement, sondern ich glaube schon, dass man Problemdurchdringungstiefe haben muss und sich auch um bestimmte Themen in der Tiefe kümmern muss. Natürlich nicht um alles, das geht ja nicht. Aber Perfektionist, ich bin schon einer, der Wert drauf legt, dass Dinge gut gemacht werden. Das stimmt schon.
Aber Sie haben jetzt nicht in Ihrer Kindheit schon den Kärcher kennengelernt. Sie haben es ja erwähnt, ein landwirtschaftlicher Familienbetrieb, das ist ja ein Paradies für einen Kärcher-Evangelisten, oder?
Absolut, gibt es gar keine Frage. Wir hatten zwei Kärcher hatten wir natürlich dort, gar keine Frage. Das habe ich einen starken Bezug gehabt
zu den Produkten. Okay, da haben Sie schon als Kind damit gespielt, nehme ich an. Und das Reinigen, das hat ja unglaublich viel mit Soziologie zu tun, haben Sie mal gesagt. Wo man geboren ist und wie man aufwächst, das hat einen ganz starken Einfluss auf die Art, wie man reinigt. Jetzt bin ich gespannt. Sie behaupten also, dass es in Sachen Hygiene so eine Art Klassengesellschaft gibt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich glaube, es hängt von mehreren Parametern ab. Zunächst mal, Reinigen ist ja keine Wissenschaft. Reinigen ist ein Verfahrensprozess, den Sie nicht normieren können und hat was mit Subjektivität und Soziologie zu tun. Das heißt, oft wird gereinigt, wenn man erzogen ist zum Reinigen. Also wenn man gewohnt ist von den Eltern oder wer immer die Bezugspersonen sind, wie man entsprechend reinigt. Und natürlich hängt es ganz stark davon ab, von dem, wo Sie leben. Also wie viel Reinigungsbedarf gibt es? Also wenn ich einen Vortrag halte mit meinem schwäbischen Slang natürlich, sagen alle toll, Jänner, Kercher, Kehrwoche, Schwabenland ist doch klar, dass dort Reinigungsgeräte entwickelt werden. Weit gefehlt, weil zum Beispiel im arabischen Raum oder im asiatischen Raum, wo die Luftfeuchtigkeit viel höher ist, wird viel öfters gereinigt, also als in Deutschland zum Beispiel. Also das heißt, hängt davon auch mit ab.
Gibt es denn Unterschiede zwischen Bundesländern in Deutschland?
Also wir machen regelmäßig Studien. Es ist tatsächlich so, es gibt so kulturell diese Kehrwoche im süddeutschen Raum, da wird etwas mehr gereinigt. Oder auch etwas mehr im Sinne von zum Beispiel Gehsteige werden gereinigt. Das ist ja auch zum Teil bundesländerspezifisch unterschiedlich. Aber jetzt nicht, dass es signifikant ist.
Aber tendenziell leben die Schmuddelkinder eher im Norden.
Das haben Sie gesagt.
Und ich meine, wenn wir die nationalen Unterschiede angucken, Sie haben es schon erwähnt, Asien, lassen Sie mich mal raten, die Japaner sind Ihre anspruchsvollsten Kunden, oder?
Eigentlich die Singapurianer.
Die Singapurianer, die sind noch härter.
Ja, okay. Ja. Die sind wirklich ganz weit oben. Da gibt es sogar ein Gesetz, dass man das entsprechend mit dem Hochdruckreiniger sein Haus regelmäßig reinigen muss. Das finde ich auch sehr gut.
Wie haben Sie denn das fertig gekriegt, dass da noch ein Kärchengesetz gibt?
Das war ohne uns beschlossen worden. Aber Japan tatsächlich, tendenziell ist es so, dass hier viel mehr gereinigt wird. Ja, das ist gar keine Frage. Das ist einfach ein kulturelles Element, brauchen wir nicht diskutieren.
Das heißt,
also Japan, Korea und vor allem Singapur ist ganz weit vorne.
Und das heißt, dass einfach der Pro-Kopf-Verbrauch von Reinigungsmitteln und solchen Maschinen etc., der ist auch viel höher? Oder wie misst man das?
Nein, das ist tatsächlich der Reinigungsgrad. Das wird mit Befragungen macht man es in der Regel. Also nicht der Umsatz pro Kopf oder irgendwie Gerät pro Kopf, sondern das macht man tatsächlich mit Befragungen und Ähnlichem. Da ermittelt man solche Themen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche, und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres, und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
Haben Sie das Gefühl, da gab es auch einen Unterschied in der Corona-Krise? Also dass die verschiedenen Kulturen auch anders durch die Corona-Krise durchgekommen sind, weil sie ein anderes Hygienelevel haben?
Also es ist tatsächlich interessant. Es gibt ein Phänomen. Wir haben ja ein Produkt, das nennt sich Dampfreiniger. Es ist kein Hochdruckreiniger, sondern es reinigt mit Dampf. Das wird vor allem im Haus verwendet, das Produkt. Und wir spürten schon im Januar 2020, dass sich der Absatz vom Dampfreiniger vor allem in Asien deutlich erhöht hat. Und der Dampfreiniger ist geeignet, Viren zu töten. Ja, durch den Dampf ohne Reinigungsmittel. Und das wird vor allem in Asien, wird der Dampf sehr hoch gehalten. Sie erinnern sich, Wokkochen etc. Das heißt, das Dampfen als Reinigungselement ist sehr verbreitet dort. Und der Absatz hat sprunghaft angezogen. Da wussten wir schon, irgendwas ist was in der Luft, das nicht ganz normal ist. Und das war dann eben schon der Coronavirus, der da in China schon sich verbreitet hat, und später auch in restlicher Asien.
Da muss ich jetzt aber nochmal nachbohren. Wann genau hat denn das Geschäft in China angezogen? War das dann schon Ende 2019 oder erst Anfang 2020? Weil das ist ja so die große Frage.
Anfang 2020.
Anfang 2020?
Ja, genau. 2020, ja, ja.
Mhm. Okay.
Und also, da war es ja schon dann auch schon in der Presse. So Ende Dezember kam es ja schon bei uns zum ersten Mal in der Presse.
Das stimmt. Ich meine, Sie sind ja eigentlich ziemlich gut durch die Krise gekommen. Oder wie würden Sie das jetzt resümieren im Nachgang?
Natürlich hatten wir letztes Jahr einen Rekord und sind gut durch die Krise gekommen, vermeintlich, aber das Jahr muss man schon differenzierter betrachten. Wir machen ja 50% B2C-Umsatz und 50% B2B-Umsatz. Und im B2C lief es eigentlich wie bei vielen durch Cocooning, Sie haben es bereits erwähnt, gut oder sehr gut. Aber im B2B-Bereich war es relativ schwierig. Wir waren da deutlich hinter 19 zurück. Und in Summe hat es eben gereicht zum Rekord. Aber der B2B-Bereich war schwierig. Wir haben ja Kunden wie zum Beispiel Hotels, Gebäudereiniger. Die durften ja gar nicht mehr arbeiten, oder wenn der Flughafen nahezu nicht besucht wird von irgendjemand oder gereist wird, dann wird er weniger gereinigt. Das haben wir überall gespürt. Die Industrie war oft Kurzarbeit, die haben eigentlich keine Produkte bestellt. Und so hatten wir Werke mit 17 Schichten und Werke mit Kurzarbeit. Also ganz asymmetrisches Geschäft letztes Jahr.
Ich meine, Sie haben es erwähnt, Ihre Gastro- und Hotelkunden, die haben besonders gelitten. Die haben ja oft auch das Krisenmanagement der Regierung als pure Willkür empfunden. Sie auch?
Also ich kann tatsächlich das im Nachgang nicht mehr nachvollziehen und habe mich auch mehrfach dazu geäußert. Ich glaube einfach, lassen Sie mal die Willkür jetzt mal weg. Ich würde nur sagen, diese Intransparenz. Wir haben zum Teil jede ein, zwei Wochen neue Informationen bekommen, was jetzt gilt und was jetzt nicht gilt. Das können Sie im Unternehmen faktisch nicht umsetzen. Ja? Ich habe dann relativ früh entschieden, schon letztes Jahr, dass wir einfach unseren eigenen Kurs fahren. Natürlich nicht ganz jetzt entkoppelt von der Regierung, aber dass man nicht jede vier Wochen die Maßnahmen entsprechend ändert. Und das hat sich auch bewährt. Dadurch kriegt man Sicherheit bei den Menschen und das ist das Entscheidende, was wir brauchen.
Also Kärcher war die autonome Republik Kärcher, die dann einfach gesagt hat, das machen wir jetzt alleine.
Also autonomisch etwas provokant formuliert, aber ich würde schon sagen, wir haben schon unsere eigenen Themen und Gesetze gemacht im Sinne von anlehnen, aber nicht immer dauernd ändern. Das ist einfach zu überhöht. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Meine Frau, die ist Trägerin eines Kindergartens, als Waldkindergartens. Da kam jeden Freitag eine neue Verordnung raus, die man am Montag hätte umsetzen sollen. Wie wollen Sie denn das machen?
Das ist schwierig. Genau das haben viele beklagt. Aber ich meine, so ein bisschen unabhängige Republik oder autonome Republik Kärcher, das ist ja auch sonst ihr Thema, oder? Ich meine, sie stehen ja auch sonst nicht auf Eingriffe von außen. Gewerkschaften sind nicht so ihr Ding, Arbeitgeberverband sowieso nicht, da sind sie gar nicht Mitglied. Ist das so ein bisschen die DNA von Kärcher? Wir machen unser Ding und wir sind wir, würden die Bayern sagen?
Also da ist schon was Wahres dran. Das liegt aber schon ganz an dem Gründer Alfred Kärcher. Der hatte schon damals gesagt, wir reden mit unseren Mitarbeitern direkt und nicht über Dritte. Und wenn Sie in Verbänden sind, wie Arbeitgeberverbände oder in der Gewerkschaft, dann müssen Sie über Dritte reden. Und ich finde besser, die Menschen reden miteinander als übereinander.
Und wenn Sie König von Deutschland wären, würden Sie die gleich abschaffen, die Gewerkschaften, die Arbeitgeberverbände? Die bringen nichts für die Wirtschaft?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sowohl die Gewerkschaften als auch die Arbeitgeberverbände haben ihre Berechtigung in bestimmten Wirtschaftszweigen. Ich finde auch die Gewerkschaften, dass man keinen falschen Eindruck gewinnt. Ich finde, es wurde zu Recht vieles erreicht für die Arbeitnehmer und es hat auch seine Berechtigung. Die Frage ist natürlich nur, muss man bei allem immer damit reden? Das ist die Kernfrage.
Mhm. Gut, ist natürlich für den Unternehmer deutlich einfacher zu managen, wenn nicht alle mitreden. Kommen wir nochmal zurück zum Lockdown. Ich meine, ich habe mal Interviews durchgelesen, die Sie damals gegeben haben. Und da klangen Ihre Prognosen unheimlich düster. Ich lese mal was vor, was Sie meinen Kollegen vom Handelsblatt diktiert haben. Erstens, es werde keine dynamische Erholung der Wirtschaft geben. Zweitens, es käme eine große Welle von Insolvenzen und Arbeitslosen. Und drittens, ginge den Staaten das Geld für Konjunkturprogramme aus. Liegen Sie mit Ihren Prognosen immer so falsch?
Ich bin überhaupt nicht falsch.
Nicht?
Also das mit den Staaten, warten Sie mal ab, was da noch kommt. Was glauben Sie, warum es aktuell das Geld noch weiterhin so günstig ist, obwohl die Inflationsrate anzieht? Normal müssen die Zinsen schon lange gezogen sein. Warten Sie mal, wenn die Zinsen anziehen würden, was dann passiert? Ist doch alles fremdgesteuert.
Ja, aber wenn die Zinsen anstehen, da haben Sie schon recht. Aber ich meine, Geld ist jetzt da. Ich meine, die Konjunkturprogramme, jetzt kommt das von der EU, das ist ein gigantisches Projekt, wo jetzt gerade die Gelder verteilt werden. Deutschland kriegt 26 Milliarden, Italien kriegt beinahe 200 Milliarden. Also, dass das Geld ausgeht, ist, glaube ich, noch nicht der Fall.
Ja, aber die Frage, woher kommt das Geld? Das ist alles verschuldetes Geld. Und ohne die Nullzins- oder Minuszinspolitik wird es das Geld doch gar nicht geben. Das können sich gerade keiner leisten.
Das ist richtig.
Also ist meine Aussage, dass die Staaten kurz vor dem Kollaps sind, nicht falsch. Das heißt, die Steuern sind ja nur künstlich. Da ist schon nichts mehr real. Nochmals, bei anziehenden Preisen, wie es aktuell ist, müssten die Zinsen anziehen. Ganz einfach. Tun sie nicht, weil es künstlich auf Null gehalten wird. Sonst können die Staaten es gar nicht finanzieren, ihre Zinsen.
Sie glauben also, die Unabhängigkeit der Notenbanken ist schon lange nicht mehr gegeben?
Schon lange nicht mehr. Es gab über 8000 zusätzliche Insolvenzen, mehr als letztes Jahr. Also deutlicher Anstieg von Insolvenzen. Habe ich dazu recht gehabt.
Aber die Welle war längst nicht so groß, wie man befürchtet hat. Also da wurde ja einiges...
Auch hier abwarten.
Abwarten?
Ja.
Okay,
also gut. Sind schon deutlich mehr.
Mhm.
Und also insofern sind die Prognosen nicht so falsch.
Gut, da kommen wir aber zu Ihrer Hauptprognose. Es werde keine dynamische Erholung der Wirtschaft geben. Also Herr Jenne, wenn Sie mir jetzt auch noch da erzählen, das stimme nicht, da bin ich gespannt, was wir hier alle erleben.
Sie wissen ja, nichts ist schwieriger, als die Zukunft vorauszusagen.
So ist es. Sie hätten.
Also
Sie,
nochmals.
Sie könnten sich jetzt flüchten und Sie könnten jetzt sagen, ja, nö. Der gegenwärtige Boom ist nur ein Strohfeuer oder so.
Nein, mache ich nicht. Also es war tatsächlich nicht so zu erwarten, dass es so eine starke Erholung gibt. Das war von keinem zu erwarten.
Wie muss ich mir denn das vorstellen, die Folgen für Ihre Unternehmung? Ich meine, der Boom, der führt natürlich zu einem unheimlichen Nachholeffekt, hat jetzt zu einer Explosion der Rohstoffpreise, Halbleitermangel geführt. Wie sieht das, wie schlägt das konkret bei Ihrer Produktion auf?
Also bei uns sind zwei Facetten. Erstens natürlich nochmal zurückzublickend. Das Thema Corona hat natürlich in der Produktion zu weniger Effizienz geführt. Wir haben ja Schichttrennung gehabt etc. etc. Also Corona-Maßnahmen, die einfach die Produktivität eingeschränkt hat. Das war das erste Thema, das alle Produktionsstätten betroffen hat. Das zweite ist natürlich dann die hohen Frachtkosten, die schon spürbar waren seit einem halben Jahr mindestens. Also deutlich überhöht. Sie wissen, so ein Container kostet von China nach Deutschland $2,800 im Schnitt früher. Kostet jetzt 11.000 in der Spitze oder mehr sogar. Also es wird hoch bleiben. Das dritte sind die Rohstoffpreise, aber hier mehr auch Verfügbarkeit. Es gibt ja bestimmte Rohstoffe, die richtig fehlen. Also uns betrifft es weniger, aber Sie lesen ja von Holz in der Bauindustrie. Uns betrifft relativ stark das Thema Stähle. Stähle sind gerade absoluter Mangelware. Das spüren wir allenthalben. Und da muss man echt sich überlegen, wie man die Alternativen sucht, also andere Stahlqualitäten etc. Mhm. Wo wir weniger Probleme hatten, war bei Akkus. Und bei Elektrobauteilen, natürlich hat es da hier und da auch punktuell Probleme gegeben, aber hier haben wir schon sehr früh letztes Jahr uns bevorratet für dieses Jahr. Das war dann die richtige Entscheidung.
Ja, wie äußert sich denn das, wenn Sie sagen, die Stähle sind so knapp geworden und so teuer? Wird jetzt Ihre Produktion verzögert oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, wir haben dann nicht die gleiche Ausbringung, wie der Kundenbedarf ist. Die Ausbringung ist immer noch deutlich über Normalmaß, aber natürlich könnten wir noch mehr liefern gemäß Kundenbedarfe, wenn wir noch mehr Stähle hätten verfügbar. Aber es geht halt zum Teil nicht mehr als was jetzt geht, muss man offen sagen.
Ich meine, wenn wir von Marktwirtschaft reden, dann müssten Sie ja jetzt mit den Preisen massiv nach oben. Werden Kärcher-Produkte deutlich teurer?
Also natürlich werden bestimmte Preisanpassungen gemacht, vor allem bei den Produkten, die sehr viele dieser Einflüsse haben, wie Großkehrmaschinen zum Beispiel, die eben, wo die Hydraulikschläuche teurer geworden sind, wo eben die Stähle in der Maschine teurer geworden sind. Ich bin kein großer Freund von unterjährig zu starken Preiserhöhungen, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich glaube, da hat man auch ein Versprechen gemacht seinen Kunden gegenüber und zum gewissen Grad, dass man einfach da Stabilität drin hat. Nächstes Jahr, wenn es so bleibt, werden wir Preise erhöhen, definitiv.
Und was muss man sich da vorstellen? 5, 10, 15 Prozent?
Ja, 5.
5 Prozent?
Eher 5%, ja.
5%.
Also jetzt eigentlich abhängig von der Entwicklung der Rohstoffpreise in den nächsten Wochen, Monaten.
Ich meine, ein anderes Thema ist auch der Halbleitermangel. Ich meine, wie spüren, weil Sie haben das ja auch in Ihren Maschinen drin. Haben Sie auch schon so einen Mangel oder haben Sie noch Glück gehabt?
Also da haben wir uns wirklich stark bevorratet, hatten relatives Glück. Was uns da eher betrifft, ist fast schon zum Schmunzeln. Wir machen eigentlich viele Innovationen, also Entwicklungsprojekte. Und da braucht man Muster-Halbleiterplatten. Wissen Sie, was ich meine? Also Muster werden angelegt, um zu testen.
Ja.
Und Sie kriegen fast niemanden, wer da eine Muster macht.
Okay. Und warum nicht?
Also, weil die einfach voll ausgelastet sind mit der Massenproduktion, die eben keine Zeit mehr haben, Muster zu machen.
Aha. Und wann wird sich das entspannen? Was haben Sie das Gefühl? Was ist so Ihre Prognose, wenn wir wieder bei den Prognosen sind, wann dieser Halbleiterengpass sich entspannen wird?
Also der Halbleiterengpass, da muss man Kapazitäten erhöhen. Weil so ein Halbleiter werden ja überall eingesetzt, vor allem im elektromotorischen Bereich auch in der Zukunft. Das bedeutet, da gehe ich davon aus, das wird der Bedarf weiter relativ hoch bleiben. Das muss man eine Kapazitätserhöhung durchführen, das, was ja auch kommt, definitiv. Bei den anderen Rohstoffen, da wird es irgendwann sich wieder normalisieren. Ich gehe mal davon aus, in den nächsten 6 Monaten werden wir eine gewisse Normalisierung haben. Vielleicht auf etwas höherem Niveau, aber nicht auf der Überhitzung, wie es momentan ist.
Jetzt wird sich ja Ihr Bedarf an Halbleitern in Zukunft auch erhöhen, weil sich Ihre Produkte werden zunehmend digitalisiert. Es geht zunehmend Richtung Robotik. Was muss ich mir eigentlich vorstellen, wenn wir ein bisschen in die Zukunft gucken bei Robotik? Kommt denn der autonome Kärcher für die Terrasse zu Hause?
Also der für die Terrasse zu Hause, das wird etwas dauern. Was kommen wird, ist vor allem im B2B-Umfeld, also im Bereich der größeren Flächen wie Supermärkte, Flughäfen etc. Dort werden wir jetzt Ende des Jahres unseren Roboter launchen, also den Markt einführen. Der Hintergrund ist einfach, der Bedarf der Kunden ist sehr hoch. Es ist tatsächlich so, dass unsere Kunden in diesem Bereich sind überwiegend Gebäudereiniger, die zum Teil gar nicht mehr die Mitarbeiter bekommen. Also hier geht es nicht darum, dass das Produkt praktisch aus Kostengründen einen Menschen ersetzt, sondern es geht darum, dass die Menschen gar nicht mehr verfügbar sind als Arbeitskräfte. Und es wird ganz stark gefordert, dass wir mehr Robotik bringen. Das bringen wir jetzt auch.
Und das muss ich mir so vorstellen wie der Saugroboter zu Hause, einfach in ganz groß für die Profis, der dann durch den Geister-Supermarkt durchfegt, oder wie?
Genau so, ganz genau so ist es. Und der Bedarf ist ja im gewerblichen Bereich ja viel höher. Wenn Sie bedenken, wie viele Freiflächen es gibt, wo man reinigen kann, da braucht man das einen Mensch nicht tun, was sich Lagerhallen etc. Das ist alles Riesenflächen. Das ist jetzt zwingend notwendig, dass da jemand auf der Maschine sitzt oder hinterherläuft.
Und nimmt denn der Bedarf dazu an Reinigung? Also muss man mehr Flächen reinigen oder all diese Hochregallager von Amazon etc., die müssen sauberer sein, weil einfach kein Staub auch die Produkte angreifen darf? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also es wird sich nicht ändern. Der Bedarf, nach welcher Qualität gereinigt wird, wird sich nicht ändern. Aber natürlich wird er besser erfüllt werden, wenn die Kapazität da ist.
Ich meine, wenn wir von Digitalisierung reden, wenn ich Ihre Geschichte richtig kenne, hat sich ja die Erkenntnis zur totalen Digitalisierung ergab sich auf einem Flug, wo Sie mit einem Gründer aus dem Silicon Valley zusammensaßen, den Sie dann um seinen Schlaf gebracht haben. Wie lief die Diskussion ab? Was haben Sie da gelernt?
Ja gut, was habe ich gelernt? Wann war das auch? Weiß ich gar nicht mehr. Das war schon relativ lange her. Und es war, was mir gefallen hat, war das Thema, dass er über digitale Geschäftsmodelle bereits gesprochen hat. Dass Digitalisierung in Produkten Einzug hält, das war klar. Aber dass es ganze digitale Plattformgeschäftsmodelle gibt, das ist mir da in dem Flug einfach klar geworden.
Und am Ende haben Sie ihm noch einen Kärcher verkauft. Also wenn man Sie ins Flugzeug einsteigen sieht, sollte man gleich flüchten, weil sonst muss man noch einen Kärcher kaufen.
Also ist so, ich habe ihm tatsächlich einen Kärcher verkauft. Was ich üblicherweise immer bei jedem Flug mache, gibt es genügend Leute, die eben nicht flüchten können, sondern die kaufen dann nachher einen Kärcher. Nein, umgekehrt, viele, da ich ja in der Regel mit einem Kärcher-T-Shirt oder sowas reise, erkennen die eigentlich Kärcher sofort bei mir und die stellen mir Fragen zum Reinigen. Ich hatte vorher schon gesagt, Reinigen ist keine Wissenschaft, gibt es viele Fragen ums Reinigen herum, da würde ich regelmäßig befragen, kann ich Antworten geben und Geräte verkaufen.
Okay, Sie sind noch Handlungsreisender im Nebenjob. Ich meine, wenn Sie sagen, der Gründer hat Ihnen ein bisschen die Augen geöffnet für Plattformen, Sie haben ja dann ein Berliner Startup gekauft, Service Partner One. Gehört das auch in dieses Kapitel? War das auch so eine Folge davon, wo Sie sagen, wir brauchen sowas?
Ganz genau. Also wenn man das Reinigen anschaut, was macht Service Partner One, heißt jetzt Sony Q, wir haben das umbenannt, hat ein bisschen einen größeren, breiteren Scope bekommen. Heute ist so, Reinigen ist sehr statisch. Also wenn Sie heute, Homeoffice zeigt zum Beispiel, wenn Sie heute sagen, ich will gerne einen Reinigungsplan für meine Bürogebäude, bekommen Sie einen Reinigungsplan, da steht drin, Ihr Büro, Herr Balzli, wird jeden Donnerstag 17 Uhr gereinigt. Ob sie da waren oder nicht da waren, wird es gereinigt. Also ob sie Urlaub Home hatten oder Homeoffice hatten, wird es gereinigt. Also ob es Sinn oder keinen Sinn macht. Ja? Oder Sie kennen das, wenn Sie im Flughafen sind, da gibt es dann das Band, wo das Gepäckband, da gibt es immer die Toilette links, kennen Sie, wenn Sie reinlaufen, sehen Sie immer so ein handschriftlich drin, dass jede Stunde gereinigt worden ist.
Genau.
Und es wird dann, das handschriftliche Zeichen wird gemacht und gereinigt, ob dort kein Flugzeug gelandet ist oder drei Flugzeuge gelandet sind, wo sie alle 20 Minuten vielleicht reinigen müssten. Das heißt, das Ziel dieser Einheit ist, dass man dynamisches Reinigen, praktisch bedarfsorientiertes Reinigen macht über verschiedenste Sensorikpunkte, wo man einfach sagt, da ist mehr Bedarf da. Wir haben da verschiedene Tests gefahren und es hat sich wirklich bewährt. Ich gebe ein Beispiel, wir haben das beim Department Store oder Kaufhaus haben wir es getestet, noch vor Corona, da war es so, da hat man einen Regensensor und wenn es geregnet hat, hat man den Eingangsbereich öfters gereinigt durch die Wasserverschleppung. Ja, ist ganz einfach. Kriegsimpuls, regnet draußen, Eingangsbereich öfters reinigen. Oder wenn die Tiefgarage bei Kapazität 1000 Fahrzeuge eben fast 1000 da waren, wird eben Sanitärräume viel mehr frequentiert. Und solche Themen können Sie dafür dynamischer einsteuern.
Und da muss ich mir vorstellen, dass dann in Zukunft ihr Startup dann den Impuls für den Roboter liefert, der dann einfach autonom vor dem Eingang wischt, weil es geregnet hat. Also ist ja auch kein Mensch mehr, braucht ja kein Mensch mehr bei so einem System, oder?
Genau so ist richtig. Sie werden aber immer Menschen brauchen, dass hier kein falscher Eindruck entsteht. Ein Roboter würde auf lange, lange Zeit keine zerklüftete Oberflächen reinigen können. Das kann nur der Mensch. Also wenn keine planen Oberflächen sind, kann der Roboter das nicht.
Okay, also nur so glatte Warenhausböden, das funktioniert, aber alles andere, da scheitert er, oder wie?
Genau, oder halt auf Fensterflächen geht auch noch, aber alles andere geht nicht auf absehbare Zeit nicht.
Und warum nicht? Haben Sie so ein Probelabor, muss ich mir dann vorstellen, dass Ihre Nerds da komplett verzweifeln in Nachtschichten, weil der Robby das nicht hinkriegt? Also was ist denn die große Herausforderung?
Gut, Sie müssen vorstellen, was da alles erkannt werden muss, wenn Sie zum Beispiel hingehen und ein Regal reinigen wollen oder eine Fenstersimse oder auf dem Tisch reinigen, da steht ja Sachen auf dem Tisch etc. Der Aufwand schon allein, das zu programmieren, können Sie sich gar nicht vorstellen, das geht technisch einfach gar nicht. Mhm. Da ist die Robotik noch nicht weit genug.
Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Winnenden, Kärcher, traditionelles Familienunternehmen, kauft hippes Berliner Startup. Gibt es da einen Clash of Culture?
Nein, da haben wir einen Zwischenschritt gemacht. Deshalb ist es uns gut gelungen. Wir hatten lange Jahre einen Dienstleister, der uns dann so im IoT-Umfeld, im Cloud-Umfeld geholfen hat. Und diesen Dienstleister haben wir bereits 2017 erworben. Und das war wichtig für uns. Das war eine ganz neue Kultur. Und wir haben diese Firma auch in Stuttgart gelassen. Wir haben sie gekauft, die war in Stuttgart, wir haben sie auch in Stuttgart gelassen, sodass sie ihre Kultur bewahren konnte. Und wichtig war dabei, dass wir auch immer gefordert haben, dass diese Firma weiterhin etwa ein Drittel Umsatz mit fremden Dritten macht, nicht nur mit Kärcher. Dass man einfach hier modern bleibt, aktualisiert bleibt, was gefordert wird und eben kundennah bleibt. Und wir haben das dann gemeinsam erworben und diese Firma führt dann auch diese Firma in Berlin, dass wir einfach eine eigene Kultur da drin haben. Sonst wird es vielleicht echt schwierig werden, da haben Sie tatsächlich recht.
Also es gab keinerlei Integrationsschmerzen. Also hat man sich nicht ab und zu mal gewundert, was die da tun? Nicht.
Nein, also es ist auch so, es ist so, dass man das nicht überhöhen sollte. Ich denke schon, dass die jüngere Generation hier am Unternehmen, die versteht das sehr, sehr gut, auch die ältere Generation, es sind andere Bedarfe da. Also das war nie ein richtiges Problem.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp-Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.
Bleibt man eigentlich als Traditionsfirma nur mit Frischblut innovativ? Ist das heute gar nicht mehr anders möglich? Man muss es zukaufen?
Das sehe ich wirklich nicht so. Ich glaube, das Reinigen ist ja völlig unterinnoviert. Ja, also das heißt, das meiste wird ja noch von Hand gemacht, manuell. Und wir bieten ja maschinelle Lösungen, also mechanische Lösungen. Zum Teil auch mechanisch digitalisierte Lösungen. Und da gibt es noch genügend Bedarfe und die Menschen sind so fit heute, das hat mit dem Extern nichts zu tun. Natürlich muss er bestimmte Disziplinen mal zukaufen. Sie haben nicht alle Kapazitäten direkt selber verfügbar. Aber die Menschen im Bäcker sind da sehr, sehr offen und flexibel und leistungsfähig. Da habe ich gar keine Bedenken.
Was ich bei Ihnen nicht verstehe, ist Folgendes. Sie sind von Silicon Valley-Gründern fasziniert und kaufen hippe Berliner Startups. Aber in Sachen Diversity leben Sie fast noch ein bisschen in der Steinzeit. Vergangenes Jahr haben Sie, glaube ich, den Vorstand auf 6 Personen erweitert. Und wenn ich mir das richtig angeguckt habe, ist darunter keine Frau. Bleibt das so?
Also wir sind 5 Vorstände.
5?
Okay. Dafür haben wir einen Schweizer. Nein.
okay, damit sind Sie raus. Das ist kein Problem mehr.
Genau. Aber wir sind gar nicht so schlecht. Wenn wir schon sehr früh, vor allem in unseren Haushaltsprodukten etc., haben wir schon sehr viele Frauen gefördert. Es ist tatsächlich im Vorstand keine Frau. Das hat sich eben bis momentan noch nicht ergeben, aber das wird auf sich genauso sich verändern. Aber wir haben relativ viele Frauen im Unternehmen, in Führungspositionen. Wir sind in Summe, 27% Frauen im Unternehmen. Das ist relativ viel für einen Maschinenbauer, muss man ganz klar sagen, weil man eher einen technischen Beruf hier hat. Und wir haben 17% Frauen in Führungspositionen. Es ist nicht so schlecht, wenn Sie klassisch abziehen, wie viele Frauen dann, sagen wir, keine Führungspositionen einnehmen können durch Sekretariatstätigkeiten etc., liegen wir da nicht schlecht und es wächst jedes Jahr deutlich stärker.
Gut, aber Sie können jetzt hier und heute versprechen, wenn wir in 2 Jahren wieder einen Podcast zusammen machen, dann werden Sie eine Frau im Vorstand haben.
Das kann ich Ihnen nicht versprechen, da es auch nicht meine Zuständigkeit ist.
Gut, dann werden wir das natürlich knallhart beobachten. Ich meine, in einem transparenten, börsennotierten Unternehmen würden Sie dafür ja inzwischen hart kritisiert. Lebt es sich denn in einem Familienunternehmen gemütlicher als in einem Konzern wie etwa Daimler?
Ach, das glaube ich nicht, dass man gemütlicher lebt. Das ist meines Erachtens eine Fehleinschätzung. Wir sind genauso gefordert wie überall auch. Ich finde nur, wissen Sie, solche Vorgaben, ich habe da ganz klare Meinung. Ich glaube, wir haben eh viel zu viele Vorgaben, Regularien und Ähnliches. Man sollte Dinge entwickeln, ganz normal entwickeln. Also sagt ja auch keiner, bei Diversity, ich habe 137 Nationen Bäckerer beschäftigt. 137 Nationen sind bei uns beschäftigt. Das heißt, da ist genug Diversity da und es wird sich natürlich entwickeln, gar keine Frage. Wir brauchen jetzt bei den Frauen in Führungspositionen eine Grundgesamtheit und die haben wir schon immer gehabt. Das heißt, sonst hätten wir ja keine Führungsposition. Es wird sich irgendwann so selber ergeben. Das sehe ich völlig unkritisch. Aber immer Vorgaben zu machen, das halte ich für. Ich meine, da erreiche ich meine Grenzen inzwischen. Für alles nur Gesetze zu machen, ist einfach schwierig für ein Unternehmen umzusetzen.
Sprich, die Frauenquote ist nicht so Ihr Fanobjekt.
Wie alle Quoten. Wie alle Quoten, falle Vorgaben von außen. Das ist falsch, meines Erachtens muss sich das entwickeln, gar keine Frage. Ist es doch gut, dass Frauen in Führungspositionen sind und es wird sich auch weiterentwickeln, ganz natürlich, so wie es sich bei Kerr auch entwickelt hat. Und die werden genauso im Vorstand irgendwann sein. Außer Frage, da braucht doch keine externe Quote.
Da ist sie wieder, die autonome Republik Kärcher. Ist Deutschland generell überreguliert?
Ja.
Wird es immer schlimmer?
Sehr sogar. Ja, natürlich. Sie wissen doch, es kommt doch gerade das Lieferkettengesetz. Ja, das ist das Nächste, was kommt. Und das Lieferkettengesetz, das ist ja wieder kompletter Eingriff. Wie soll ein Unternehmen denn verantwortlich sein für fremde Dritten, was die tun? Natürlich hat Kärcher schon immer, seit Alfred Kärcher, Vorgaben gehabt, was die Lieferanten leisten sollen. Das heißt, keine Kinderarbeit, Gesetze einhalten, Umweltschutz etc. Ist doch völlig normal, dass man sowas dem Lieferanten vorgibt und auch auditiert natürlich. Mhm. Aber ich kann doch nicht für jede Verfehlung eines Lieferanten zuständig sein weltweit. Ist ja unfassbar.
Trotzdem müssen Sie das Gesetz umsetzen. Wie machen Sie denn das?
Da denken wir gerade drüber nach. Ich weiß es wirklich hundertprozentig nicht, wie wir es absichern. Natürlich versuchen wir uns rechtlich abzusichern, aber das ist ja nicht die Idee davon. Sondern die Idee ist ja tatsächlich umsetzt und wir sind gerade mit dem Prozess.
Mhm. Kommt es denn ab und zu vor, dass die Zulieferer auslisten, weil sie sagen, das geht so nicht, wie der arbeitet? Oder hatten Sie das Problem gar nie in der Vergangenheit?
Doch, das hatten wir schon öfters, natürlich. Wobei das größte Problem eigentlich jetzt weniger Menschenrechtsverletzungen und Ähnliches sind, sondern viel mehr Umweltthemen, sind sehr große Problemfelder. Vor allem in Asien zum Teil, in der Vorproduktion hatten wir da schon Themen und da haben wir Lieferanten auch schon natürlich gewechselt, gar keine Frage.
Wie sieht denn die mit China aus? Ich meine, die ganzen Uiguren-Thematik etc., betrifft sie das? Sind sie in dieser Gegend am Produzieren oder nicht?
Überhaupt nicht. Wir sind genau auf der anderen Seite, wir sind in der Nähe von Shanghai. Und wir haben jetzt da gar keinen Bezug dazu.
Ich nehme an, Kärcher wird auch nie an die Börse gehen, weil das würde ja bedeuten, dass noch jemand mitspricht bei Ihnen im Unternehmen. Und Geld haben Sie, glaube ich, auch genug, oder?
Also letztendlich ist es auch dies nicht meine Entscheidung, sondern der Gesellschaft. Ich bin sicher, Sie werden es nicht tun.
Und warum sind Sie sicher, dass Sie es nicht tun werden?
Warum sollten Sie es tun?
Wie gesagt, die meisten sagen dann, wir brauchen zusätzliche Investitionsmittel, die hat Kärcher nicht nötig.
Also ich denke schon, dass man als guter Unternehmer seine Investitionen selber finanzieren sollte.
Ich meine,
das muss schon ein Anspruch sein.
Kärcher sagt, er sei ein Familienunternehmen. Wie muss ich mir das bei Ihnen jetzt vorstellen? Normalerweise ist es ja für einen familienfremden Manager nicht nur einfach, ein Familienunternehmen zu leiten. Sie sind jetzt 20 Jahre CEO, offensichtlich machen Sie was richtig bei Kärcher. Wie ist denn der Kontakt? Wie muss man sich das vorstellen? Ruft da immer mal jemand an von der Familie oder ist das eine sehr distanzierte Geschichte?
Nein, überhaupt nicht. Also der Aufsichtsratsvorsitzende ist der Herr Kärcher. Herr Johannes Kärcher, mit dem ich mich regelmäßig austausche und ich informiere die Gesellschafter regelmäßig einmal im Monat über die aktuelle Geschäftsentwicklung. Also das ist nicht so weit entfernt, als wenn man Analysten hat, in Anführungszeichen, im Sinne von Information, das gehört dazu. Ich sage immer, Offenheit erzeugt Offenheit und wenn man als familienfremder Unternehmer in einem Unternehmen arbeitet, muss man die Gesellschafter genauso offen informieren, transparent informieren, wie es in anderen Firmen auch der Fall ist, vor allem in öffentlichen Firmen.
Und die Familie hat keinerlei Ambitionen, selber operativ tätig zu werden?
Die Familie ist in der Generation, wo es noch sein kann. Das ist jetzt einfach jetzt noch nicht passiert, aber es muss man einfach mal warten, was kommt.
Also es könnte noch sein, dass ein echter Kärcher dann bei Kärcher noch einsteigt. Nichts ist unmöglich. Ja, also Geld haben Sie genug, haben Sie gesagt. Apropos genug Geld, wann wollen Sie eigentlich bei Kärcher aufhören und nochmal etwas ganz Neues machen, wenn Sie schon so lange CEO sind?
Ich habe nicht vor, was anderes zu machen. Mir macht es große Freude, sowohl das Produkt als auch die Kunden und vor allem die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die Mitarbeiter, macht mir große Freude. Es gibt keinen Grund, was anderes zu tun.
Gab es nie ein Angebot, dass die Konkurrenz kam und sagte, Herr Jenner, wir bieten das Doppelte hier?
Also Konkurrenz war es nicht, aber es gab andere Firmen, die hatten Interesse, aber ich hatte nie Interesse.
Also Sie sind da treu, Kärcher, bleiben Sie, bis Sie in Rente gehen?
Also ob das jetzt treu ist oder nicht, mir macht es Spaß und das ist das Wichtigste, glaube ich, im Leben, dass man an einer Aufgabe Spaß hat. Ich habe schon mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich darf hier als Unternehmer arbeiten, im Geschäftsfeld, das riesen Spaß macht, das innovativ ist mit vielen tollen Menschen. Was willst du mehr?
Ich dachte, Ihr Hobby sei Weinberg, der Weinberg und Fallschirmspringen, habe ich gelesen.
Also tatsächlich ist der Weinberg ein großes Hobby von mir. Landwirtschaft komme ich ja her, habe ich Ihnen, glaube ich, vorher gesagt. Ich habe einen kleinen Weinberg, und zwar hier in Lemberger, hier am Bürger Berg. Übrigens, ich bin Bürg geboren, das ist ein Teilort von Winnenden, leitet sich von Burg ab, also ist ein, okay, auf der Höhe oben. Und das macht mir große Freude. Und wie kam die Idee zustande? Sie wissen es vielleicht vor allem im asiatischen Bereich, aber inzwischen doch auf der Welt stark verbreitet sind so kleine Geschenke, wenn man sich trifft. Und natürlich habe ich viele Kunden und Geschäftspartner oder Dienstleister, die schon alles haben, sage ich mal mehr oder weniger. Was schenkst du so jemand? Und dann habe ich gedacht, du musst ein Geschenk haben, money can't buy. Und deshalb habe ich gesagt, dann machst du deinen eigenen Weinberg, machst einen Top-Wein und den Wein, der wird nur verschenkt, den kann man nicht kaufen.
Okay, und was steht auf der Flasche? Jenner Spätlese oder was steht da drauf?
Da steht dran, Jenner, Bürger Schlossberg, Lemberger.
Okay, gut. Aber sonst gibt es in keinem Laden, keinem Restaurant nichts. Das ist nur völlig explosiv.
Wird es auch nie geben. Okay. Das ist für Kunden, für Dienstleister, Partner und auch für Mitarbeiter, wenn sie was Tolles gemacht haben, kriegen sie auch mal eine Flasche Wein.
Okay. Und jetzt müssen Sie mir noch eine Sache erklären. Sie waren mal einmal Fallschirmspringen. Hat Sie das gestresst?
Ja. Ich war mit dem Eberhard Dinger springen. Der hat mich mehr gestresst als das Fallschirmspringen. Der hat nämlich in der Luft immer Salti gedreht. Er als ehemaliger Turner hat gemeint, er müsste mir was Besonderes zeigen. Das hat mich tatsächlich geschluckt, nicht das Fallschirmspringen.
Okay, das Salto war gefährlicher als das Fallschirmspringen. Herr Jenner, wir sind schon bei der ultimativ letzten Frage. Was ist eigentlich Ihr größter privater Traum, den Sie noch verwirklichen wollen?
Also ich muss Ihnen sagen, wenn man es ganz offen ist, das klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ich habe tatsächlich lebe schon meinen Traum. Ich bin Unternehmer, ich habe viele Freiheitsgrade, habe eine tolle Familie, habe tolle bekannte Freunde, macht mir viel Spaß. Ein kleiner Wunschtraum wäre noch, dass der VfB Stuttgart deutscher Meister wird und der TVB Stuttgart deutscher Handballmeister.
Okay, da stehen die Chancen so jetzt, was wäre Ihre Prognose?
Also ich bin noch jung, kann das auch hoffentlich erleben.
Okay,
oder jung genug.
Herr Jenner, dann drücken wir Ihnen die Daumen, dass das noch passiert. Vielen Dank für das Gespräch, es hat Spaß gemacht und hoffentlich lernen wir uns mal in echt kennen.
Würde mich auch freuen. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ja, und wer sich jetzt dafür interessiert, was Menschen machen, die im Gegensatz zur Familie Kärcher mit einem Börsengang zu Geld gekommen sind, der muss sich auf vivo.de oder am Kiosk die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche besorgen. So ticken die neuen Superreichen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine schöne Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzli@vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber. Und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.